Fußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer eure beiden Hosts. Ich bin Nibras, an meiner Seite der liebe Florian. Hallo, lieber Florian.
Hallo, Nibras.
Schön, dass du da bist.
Ebenso.
Wir haben für heute ein ganz spannendes Thema uns überlegt. Ein Thema, das vielleicht mal wieder etwas über den typischen Tellerrand der Kinder- und Jugendmedizin hinausblickt. Aber ihr kennt uns, ihr wisst, dass wir auch sehr breites Interesse haben und uns gerne auch mal mit Themen der Zukunft beschäftigen und gerne darüber nachdenken, wie auch das Leben der Kinder sich in Zukunft verändern könnte und wird. Und deswegen eben die Idee des heutigen Themas, lieber Florian.
Ja, ich bin, ich hätte schon fast gesagt, ganz aufgeregt. Ja, aufgeregt bin ich auch, aber ich bin wirklich sehr erfreut und kann es kaum erwarten, dass wir diese heutige Folge loslegen, weil es so ein, finde ich, ganz wichtiges Thema ist, aber auch ein Thema ist, wo jetzt noch nicht allzu viel Meinungsbilder darüber in Bezug auf Kinder und Kindergesundheit bereits zu finden sind. Insofern ist es, glaube ich, bei diesem Thema unabdingbar, dass wir das nicht alleine machen, sondern dass wir uns Unterstützung holen und eine Expertin uns zu Rate ziehen. Und das ist uns gelungen. Wir haben einen richtigen Schwerkaliber heute bei uns in der Folge. Wir freuen uns sehr, Kenza Aizi Abu. Hallo Kenza, dich heute hier bei uns zu haben.
Hallo Florian, sehr vielen Dank, Schwerkaliber, finde ich schön.
Ja, Kenza, du, ich versuche mal in ein paar wenigen Worten zusammenzufassen, was wir so über dich wissen und vielleicht kannst du dann ein bisschen konkreter darüber erzählen, was dich dazu prädestiniert, heute zu diesem Thema mit uns zu sprechen. Du hast Elektrotechnik und Telekommunikation studiert an diversen Standorten dieser Welt. Also ich glaube, deine Studienorte, die lassen sich kaum an einer Hand abzählen. Bist eine wahre Expertin, was das Thema künstliche Intelligenz angeht, setzt dich sehr aber auch für Diversität im Bereich der Technik ein, auch für Female Empowerment und ein Satz, der mir auf deiner Homepage ganz besonders ins Auge gesprungen ist und den ich ganz toll finde, ist, du siehst dich selbst als Bindeglied zwischen emotionaler und künstlicher Intelligenz. Das finde ich ein ganz tollen Ansatz und vielversprechenden Ansatz. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen, was deine Wirkbereiche sind, wo du dich selbst siehst und was dich ja zu so einem Profi auf diesem Gebiet macht.
Ja, gute Frage. Also ich glaube, wie alles im Leben, es erzählt sich einfacher in Retrospektive, ne, oder rückwirkend. Ein Plan war das nicht wirklich. Also ich mochte immer Mathematik als Kind und das hat dazu geführt, dass ich Ingenieurwesen studiert habe. Also ich habe ganz klassisch Ingenieurstudium belegt und dann auch in der Hardwareentwicklung gearbeitet, dann in der Softwareentwicklung. Ich hatte schon im Studium auch viel mit Algorithmen zu tun und jetzt in den letzten beruflichen Jahren auch. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das Thema, also gerade konkret künstliche Intelligenz, das beeinflusst alles, was wir im Leben haben, also alle Lebensbereiche. Und das ist nicht nur etwas, wo man sagt, okay, das ist nur im industriellen Bereich, sondern ist wirklich überall. Und da habe ich gesehen, wir in der Tech-Branche, wir sind in unserer Bubble, wir unterhalten uns über dieses Thema, wir beeinflussen die ganze Welt für alle, aber die da draußen wissen gar nicht, was passiert oder was in diesem Bereich da gemacht wird. Und da habe ich angefangen, auch in anderen Bereichen reinzugehen und ein bisschen darüber zu erzählen und zu erklären, ne, was KI ist, in einfachen Worten, wie das funktioniert. Und das kam immer gut an. Und deswegen habe ich mehr und mehr gemacht. Und irgendwann dachte ich, okay, das muss eine noch größere Gruppe erreichen. Deswegen habe ich ein populäres Sachbuch geschrieben über KI. Das war mein erstes Buch. Und ja, und so kam eins nach dem anderen, ne, wie immer. Es entwickelt sich dann, ja.
Ja, sehr schön. Du hast es gesagt, es gibt so viele Lebensbereiche, wo das eine Rolle spielt. Ich habe das Gefühl, so richtig in den Köpfen angekommen ist es erst durch jetzt so neue Entwicklungen wie ChatGPT. Da redet jetzt auf einmal jeder drüber. Ich habe das Gefühl, das ist so der erste Kontaktpunkt für viele Leute mit künstlicher Intelligenz. Und das kann ich ruhig gestehen. Die Idee für die Folge kam auch von Florian. Und ich dachte im ersten Moment so, ja, stimmt. Natürlich müssen wir auch mal drüber nachdenken, was das mit den Kindern macht, weil man das nicht sofort miteinander verbindet. Aber sicherlich kannst du uns vielleicht direkt so zum Einstieg mal sagen, wo aus deiner Sicht vielleicht auch schon heute oder in naher Zukunft ja da schon Verbindungen oder Berührungspunkte von Kindern und Familien zum Beispiel zu künstlicher Intelligenz bestehen.
Ja. Also vielleicht eine Präzision zu deinem Satz. ChatGPT war der erste Touchpoint mit KI. Das war der erste bewusste Touchpoint, ne? Oder die erste bewusste Interaktion mit einer KI. Aber unbewusst machen wir es den ganzen Tag.
Nämlich?
Also genau, also wir sind ja wirklich, ne, jeder, der ein Handy hat, hat mit KI den ganzen Tag zu tun. Das sind ja diese Geräte, das sind sehr intelligente Rechner. Es ist ja nicht mehr das alte Telefon, wie wir es ursprünglich entwickelt haben, nur zum Telefonieren, sondern alles, was... Es fängt damit an, ne, das Handy zu entsperren mit dem Gesicht, diese Facial Recognition. Das ist basiert auf KI, den besten Weg von A nach B zu berechnen. Der Spam-Filter in unserem E-Mail-Postfach, die Empfehlungen, ne, Empfehlungsdienste, die wir haben bei Musik, bei Filmen, also auch bei den Medien, ja. Also wenn wir eine App haben von egal welchem Medienhaus, wir sind ja nicht alle dasselbe, ne, wenn wir die App aufrufen. Und das ist den vielen Menschen ja auch nicht wirklich bekannt, auch eine Suchmaschine, ne? Also wenn man in eine Suchmaschine einen Begriff eingibt und sucht, es bekommen nicht alle dasselbe Ergebnis. Es ist wirklich sehr personalisiert, ja, je nachdem, was ich in der Vergangenheit gesucht habe, was ich in der Regel suche, wie mein Profil ist, was meine Bedürfnisse, Vorzüge und Verhalten im Netz ist. Das heißt, all das ist KI gesteuert und deswegen, ne, wir gehen damit um, ohne es zu merken, digitale Assistenten zu Hause, die Autos, also wirklich, wir sind umgeben von algorithmischen Systemen. Aber bisher hat man das nicht so direkt als KI gesehen, sondern es ist einfach, ne, irgendeine Funktionalität, das war wichtiger. Und jetzt ChatGPT hat das wirklich auf der Agenda gebracht. Das ist eine KI. Was ich aber auch eigentlich als positive Entwicklung sehe, denn zuvor hatten die Menschen mit KI immer den Terminator verbunden. Ja, also das war aus Science-Fiction-Filmen, die Maschinen, die die Weltmacht übernehmen und, ne, die bösartig sind und so. Und jetzt mit ChatGPT sieht man, okay, es kann ja auch ein großes Sprachmodell sein. Auch das ist eine KI, ja. Und das ist mir schon mal ein besseres Bild, also, ne, so diese Entwicklung vom Terminator zu ich schreibe eine Hausarbeit, ist ja schon mal eine positive Entwicklung.
Ja, und ich meine, du sagst es ja, es beginnt beim Handy. Heutzutage ist so die magische Grenze für die Kinder, dass sie ein eigenes Handy haben, meistens so 10 Jahre. Mhm. Also sie kommen einfach schon in frühester Jugend und einfach in der Kindheit auch jetzt schon damit in Berührung. Und ich glaube, deswegen ist es höchst an der Zeit, darüber zu sprechen, was wir tun können, damit die Kinder, unsere Kinder damit umgehen können, was wir tun müssen, damit die Sorgfalt bei allen Beteiligten adäquat ist und was man vielleicht auch, wovor man sich selbst oder vielleicht auch unsere Kinder schützen müsste oder muss, weiß ich nicht, da kommen wir heute sicher auch noch darauf zu sprechen, weil die Entwicklung ist ja rasant. Wir sind mittendrin in den Anfängen irgendwie, aber es wird ja wahrscheinlich Schlag auf Schlag gehen in den nächsten wenigen Jahren, was diese Möglichkeiten angeht.
Ja, also ob wir die Kinder schützen müssen oder nicht, weiß ich gar nicht. Was in meinen Augen viel wichtiger ist, ist die Aufklärung. Ja, also das Erklären, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Ich würde fast sagen, für Erwachsene noch mehr. Also die Kinder sind in der Regel grundneugierig. Ja, und sie nehmen die Sachen eher spielerisch an und probieren. Sie haben keine Berührungsängste im Gegensatz zu Erwachsenen. Ne? So bei Erwachsenen ist es etwas Neues, es ist oh, ne? So eher Abstand halten. Und Kinder haben diese Berührungsängste weniger. Das heißt, sie trauen sich mehr, jetzt so mit einer neuen Technik umzugehen oder irgendwelche neuen Apps oder sowas zu nutzen. Gleichzeitig steckt da auch so, ich sag mal, zu viel Naivität ist auch nicht gut. Ja, also spielerisch Sachen probieren ist gut, aber aufgeklärt Sachen zu probieren ist noch besser. Ne? Also, dass man mit Sachen umgeht, aber auch weiß, was Konsequenzen sein könnten, ne? Mit Daten. Und ich habe ja gehört, ihr habt ja schon eine Folge zur Medienkompetenz gehabt. Das ist wahnsinnig wichtig in diesem Zusammenhang. Also, dass die Kinder auch verstehen, was dürfen sie, was dürfen sie nicht, und was eine App mit sich bringt, ne? Mit den Daten und diese ganzen Thematiken. Und das muss man mit denen besprechen. Aber sonst, also probieren lassen, finde ich gut. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe früher bei der Telekom gearbeitet und wir haben, jetzt weiß ich das Jahr nicht mehr, aber sicherlich vor vier, fünf Jahren hatten wir so einen Robotics for Kids Workshop gemacht mit dem Weizenbaum-Institut. Ja? Und da haben wir Kinder im Alter von 7 bis 9 eingeladen, so erst Zweitklässler und mit viele ForscherInnen, ne, vom Weizenbaum, und wir hatten so ein paar Roboter eher kleine Spielroboter bereitgestellt, und wir haben so diese Kinder eingeladen und haben mit denen so kleine Workshops gemacht, ja. Und bevor diese Workshops losgingen, hat eine Forscherin, die sich genau mit dem Thema beschäftigt, die hat die Kinder gefragt: Wer hat Alexa zu Hause? Ne? Dann heben natürlich die Kinder die Hand. Was glaubt ihr, wer ist intelligenter? Und dann haben die Kinder alle gesagt: Alexa. Ja. Und dann hat sie gefragt: Warum? Und dann meinen sie: Ja, weil sie zu allen Fragen eine Antwort hat. Sie weiß alles so ein bisschen. Und dann gab es diese Workshops, wo man den Kindern unter anderem auch gezeigt hat, wie man Skills bei Alexa programmiert. Ja. Und dann hat Stefania die Frage zum Ende des Workshops nochmals gestellt. So, was glaubt ihr jetzt? Wer ist intelligenter? Und dann haben die Kinder gesagt: Ich. Warum? Weil ich Alexa gezeigt habe, was sie tun soll. Und diese Änderung in der Wahrnehmung, das war nach 2 Stunden. Ja? Also sie haben spielerisch gesehen, wie das funktioniert, wie man auch eine künstliche Intelligenz programmieren kann. Und sofort haben sie kapiert, es klingt vielleicht nur magisch, aber am Ende des Tages steckt ein Mensch dahinter, der der Maschine sagt, was sie tun soll. Und das finde ich ganz schön, wie Kinder das auch sehr schnell kapieren tatsächlich.
Mhm. Ja, das ist ja ein sehr schönes Aufklärungsprogramm, wo wir gerade auch von Aufklärung gesprochen haben und Medienkompetenz, dass Kinder da mal auch Kontakt zu haben, ist natürlich Luxus mit einem Forschungsinstitut und einem Telekommunikationsunternehmen, die sich da total gut mit auskennen, dass da so eine kleine Gruppe von Kindern da wirklich von Hands-on-Experten da an das Thema herangeführt wird. Als wir über Medienkompetenz gesprochen haben, wir schon gedacht, naja, die ganzen Eltern, die ihre Kinder schulen sollen, oder die Lehrer, die müssen ja selber erstmal die Thematik mit Medien, mit sozialen Medien gut verstanden haben. Wenn wir jetzt dann noch die künstliche Intelligenz oben drauf packen, dann wird es immer komplexer, und dann macht man sich auch immer mehr Sorgen, dass die Leute auch nicht immer ausreichend qualifiziert vielleicht sind, um da zu diesen Themen gut aufzuklären. Also das ist wahrscheinlich ein Punkt, wo wir nochmal ansetzen müssen. Aber ich wollte vielleicht erstmal über die Chancen sprechen, die es für Kinder gibt. Und mir fällt dann, oder ich denke direkt so an den Bildungssektor, wenn künstliche Intelligenz ins Spiel kommt, ob dann nicht künstliche Intelligenz irgendwie zunehmend auch in Zukunft in der Schule oder bei der Bildung der Kinder eine Rolle spielen könnte. Ist das ein Thema? Weißt du das schon? Ob das immer mehr auch Einzug findet in diesen Bildungsbereich? Mhm. Man hört ja immer nur, ja, jetzt kann man seine Hausarbeit davon schreiben lassen im negativen Sinne. Das ist auch das, wovor viele Eltern so die Angst haben. Wir wollen aber natürlich nicht nur die Lehrkräfte,
glaube ich.
Ja, oder die Lehrkräfte auch. Die Lehrkräfte auch. Wobei, glaube ich, jetzt schon die Witze losgehen, dass die Lehrkräfte einfach die künstliche Intelligenz das korrigieren lassen, anstatt das selber zu machen. Das wird mittlerweile auch schon überlegt,
Ja, genau.
Wer da eigentlich davon mehr profitiert.
Also es ist, also es ist definitiv ein Thema, ja. Wie kann KI in der Bildung helfen? Ich meine auch hier nicht nur in der Bildung, sondern überall. KI ist ein Werkzeug. Ja, es ist kein Allheilmittel. Das heißt, es ist nicht, okay, wir nutzen KI und dann Problem gelöst, sondern ganz im Gegenteil, man muss genau schauen, wo sind die Herausforderungen in der Bildung, ne? Wo muss man sich ein bisschen Hilfe beschaffen, die man heute nicht hat, und dann erst fragen, wie könnte diese Technologie nutzen? Oder kommt diese Technologie überhaupt in Frage? Hilft sie oder gar nicht? Und eine der Potenziale, die man in dem Zusammenhang sieht, ist tatsächlich die Unterstützung bei einer individualisierten Lernerfahrung. Ja, also wir haben ja das Thema, dass die Klassen überfüllt sind, dass wir wenige Lehrkräfte haben in Deutschland, und deswegen können die Lehrkräfte jetzt nicht einzeln auf einzelne Bedürfnisse eingehen. Ne? Das Curriculum ist ja auch vollgepackt und sie müssen von Anfang bis Ende des Schuljahres all das den Kindern beibringen und schnell, 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 weil ne, wird ja vorgegeben. Und die Kinder lernen aber in verschiedenen Geschwindigkeiten, und es gibt Kinder, die ne, Stärken haben in Mathe, andere dafür in Deutsch oder andere in, weiß ich nicht, Biologie, ja. Und dann hat man diese Unterschiede in eine Klasse, wo Kinder sich langweilen und andere überfordert sind. Und das ist da, wo man, ne, wo Technologie helfen kann. Ich sag mal, wenn man ein iPad hat oder egal welches Gerät, wo die Übungen, die gemacht werden, nicht für alle Kinder gleich sind, sondern passend zu dem Niveau des Kindes und zu der Lerngeschwindigkeit. Ja, weil auch hier gibt es Kinder, die schneller lernen, und Kinder, die ein bisschen langsamer. Und wenn man dadurch so einen individualisierten Lernplan haben kann oder Übungsplan, und dann auch bei der Bewertung der Leistung, ne, also bei der Benotung, auch hier eine Prüfung, dieselbe Prüfung für alle würde auch nichts bringen. Das macht man jetzt, weil es nicht anders geht, sage ich mal. Aber wenn man auch bei der Benotung schaut, wie war die Entwicklung des Kindes? Ne? Also wenn das Kind hier stand, also bei null, sage ich mal, und es hat innerhalb ein paar Monate schon 50% erreicht, dann ist das ja auch eine Entwicklung, auch wenn es noch nicht die 100% erreicht hat. Aber für dieses eine Kind war es ja schon viel. Das bedeutet aber wiederum, dass das komplette Bildungssystem sich eigentlich neu erfunden werden muss, weil diese Prüfungen, die jetzt Standard sind, die haben ja sozusagen auch ein Ziel, ja, also eigentlich eher filtern und aussieben von Kindern. Und das passt dann nicht mehr in diesem Zusammenhang, ne? Weil wir wollen ja hier nicht mehr filtern oder aussieben. Wir haben eher das Problem Fachkräftemangel, und wir haben eine demografische Entwicklung in Deutschland. Also sind eigentlich weniger Kinder, als wir Arbeitskräfte brauchen. Von daher sind wir besser beraten, wenn wir es schaffen, die Stärken jedes Kindes zu erkennen und zu fördern, damit sie sich in diese Richtung hin entwickeln und nicht standardisiert einen Schnitt irgendwo machen und aussieben. Also, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Aber
du hast, glaube ich, ganz, wirklich ganz super Anfang gemacht, auf jeden Fall, weil ich fand das Beispiel, was du gebracht hast, ein tolles Beispiel, wie KI Kindern sehr gut helfen kann. Weil, ich meine, vielleicht kennt man das von sich selbst, wenn man mal irgendwie versucht hat, mit einer App eine Sprache zu lernen. Die Apps sind ja schon so, dass sie, wenn du an einer Stelle einen Fehler machst, dass sie das merken und dann versuchen, dieses Thema dir immer wieder anzubieten, bis du es kapiert hast zum Beispiel. Das ist ja in einer Klasse mit 30 Kindern, wo nur ein Lehrer alle 30 Kinder bedient, eben nicht möglich. Da kannst du nicht, genau, wie du richtig gesagt hast, auf diese individuellen Punkte eingehen. Bevor jetzt alle Lehrer aufschreien und sagen, macht uns nicht schlecht, so ist das auch nicht gemeint. Also ich weiß, dass viele Lehrer sich extrem viel Mühe geben und auch Überstunden machen, um das bestmöglich hinzukriegen. Aber so individuell wie ein Programm, was auf ein Kind eingeht, eine künstliche Intelligenz, so wird es nicht ganz abbildbar. Und das ist ja auch was Schönes und auch vielleicht was Entlastendes für eine Lehrkraft, wenn man weiß, dass man sowas unterstützend noch mit einbringen kann.
Das ist genau der Punkt, ist diese Unterstützung. Ne? Also um Gottes Willen, eigentlich sagen wir ja genau dass die Lehrkräfte das gar nicht schaffen können. Also wir können das von ihnen gar nicht erwarten. Ja? Bei den großen Klassen kann man ja gar nicht erwarten, dass sie individuell auf jede Bedürfnisse eingehen können. Aber das ist als Unterstützung. Die Lehrkräfte sind ja am Ende des Tages doch die besten Pädagogen, ne? die wissen, was die Kinder brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Aber wenn man das schafft, diese Kombination aus Technologie und Expertise, ja, sie sind da, um die Kinder weiter zu fördern und emotional zu begleiten in diesem Prozess, aber nicht mehr, um Wissen reinzustopfen in den Kindern. Ne? Also deswegen meine ich, es bedarf eigentlich ein Redesign des kompletten Bildungssystems, wo die Lehrkraft eher, na, wie wir das jetzt in der Wirtschaft sagen, als Coach da ist. Ne? Es ist die Person, die Expertise hat, die Kinder begleitet, aber nicht diejenige, die das Wissen verteilt. Denn das Wissen ist inzwischen demokratisch. Ja, man braucht kaum was auswendig lernen. Alles ist ein Knopfdruck weit. Aber aus Informationen Wissen zu extrahieren, ist die heutige Kunst. Mhm. Ne? Also mit den Kindern gemeinsam zu schauen, okay, wenn man dieses eine Thema bearbeiten möchte, dann kann man auch, und das knüpft auch auf den Punkt, was du erwähnt hast, die Lehrkräfte müssen auch geschult werden. Ja und nein. Ja, also auch hier, wir wollen die Leute ja nicht überfordern, dass sie jetzt plötzlich von allen Themen was wissen. Ne? Ich war ja auch oft, ja, auch Steuererklärung müssen die Kinder in der Schule lernen. Schwachsinn. Also die Lehrkräfte wird man wahrscheinlich nicht so schnell in KI schulen können. Aber das Thema aufs Information Wissen generieren, Information im Netz suchen und hinterfragen, und validieren, was ist eine gute Quelle, was ist eine schlechte Quelle. Das machen die Lehrkräfte heute schon. Sie machen diese Arbeit schon und dann bringen das Ergebnis zu den SchülerInnen. Und eigentlich sollten sie diese Arbeit mit den SchülerInnen gemeinsam machen. Ja, wenn es darum geht, heute wollen wir dieses Thema lernen und die Lehrkraft sagt selbst, ich habe davon keine Ahnung, lass uns mal gemeinsam schauen, ja, und auch bei YouTube gucken und auch da mit den Kindern diskutieren. Was glaubt ihr, ist dieses Video eine gute Quelle oder ist es eine schlechte Quelle? Lass uns mal schauen, wer hat dieses Video produziert? Ne, wurde die Person woanders zitiert? Was hat sie für einen Hintergrund? Was hat sie studiert? Bla bla bla. Dieser Prozess mit den Kindern gemeinsam zu machen, ist am wertvollsten. Denn das ist die Kompetenz, die wir alle viel mehr brauchen in Zukunft. Ne? Also selbst Informationen zu recherchieren, zu validieren, zu hinterfragen, zu synthetisieren, zusammenfassen und daraus eine Meinung zu bilden, das wird heute weniger gemacht. Also es wird von den Lehrkräften gemacht, wie gesagt, ne? Und dann das Ergebnis wird den Kindern präsentiert. Aber der Prozess ist viel wertvoller als das Ergebnis.
Ja, kann ich dir nur so 100% zustimmen, dass auf dem Weg bis dahin ist ja heutzutage eigentlich ein Kinderspiel. Also in der Suchmaschine was zu suchen und ein Ergebnis zu finden, das ist seit Jahren oder eigentlich Jahrzehnten Standard und ohne Probleme möglich. Mittlerweile kann ich mit wenigen Klicks über diese Suchergebnisse mir ein Essay schreiben lassen. Das ist der nächste Step. Aber das Wichtige ist genau das, was du sagst, nämlich zu dem Punkt zu kommen, um zu sagen, okay, jetzt gibt's diesen Essay über meine Suchergebnisse, aber stimmt das überhaupt, was da drin steht? Kann ich mich drauf verlassen? Hat ja jeder jetzt in den letzten Monaten oder viele haben das durchgespielt. Schreib mir einen Aufsatz über die Glocke von mir aus oder eine Zusammenfassung. Aber um zu wissen, ob das stimmt, was da ausgespuckt wird und was da mir vorgesetzt wird und ich mir denke, oh, künstliche Intelligenz ist alles Hokus Pokus und das ist jetzt die große Magie, aber vielleicht ist das gar nicht vertrauenswürdig oder gar nicht verlässlich, was da rauskommt, das herauszufinden und hier das Auge zu schulen, ich glaube, das ist, wie du sagst, eine der Hauptaufgaben der nächsten Zeit, um nicht nur die Kinder, sondern alle Erwachsenen darin zu schulen.
Genau, dir genauso, ja. Ja.
Weil die, worum es im Endeffekt geht, ist die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit irgendwie ein Punkt ist, den wir nicht mehr rausfinden können und wo wir nicht mehr sagen können, ist wahr oder ist nicht wahr, dann da sehe ich ein großes Potenzial für Schwierigkeiten, ehrlich gesagt, wenn wir das nicht hinkriegen.
Ja, ja, ist es. Und deswegen meinte ich auch, dass dieser Prozess am wichtigsten ist. Denn auch da, ne, wenn 10 SchülerInnen zusammensitzen in einem Raum und sie haben einen Computer und sie geben dasselbe ein in die Suchmaschine, werden sie auch feststellen, es kommen nicht dieselben Ergebnisse raus. Ja, auch das ist eine Erfahrung, die für viele Menschen immer noch neu ist. Sie sagen, warum steht bei dir was anderes? Ne? Also der Ranking ist ein anderer. und teilweise auch die Inhalte. Und wenn man das gesehen hat und verstanden hat, dann geht man ein bisschen vorsichtiger mit Informationen um, ne? Dann glaubt man nicht alles sofort, sondern man muss viel mehr validieren. Und da ist man auch weniger Opfer für Fake News, sage ich mal. Ne? Also dieses Bild mit dem Papst in der weißen Rapperjacke, habt ihr wahrscheinlich gesehen, das ging dann viral. Und dann hat man festgestellt, ja, das wurde durch eine generative KI erzeugt. Das stimmte gar nicht. Solche Sachen, ne? Wenn man nie daran gedacht hat, dass das, was man sieht, vielleicht gar nicht stimmt, ne? Dann reagiert man erstmal so, der erste Impuls, oh krass, ne? Der Papst hat sowas an, und dann kommentiert man leises weiter. Und wenn man sagt, eigentlich sehr unwahrscheinlich, ne? Und man schaut ein bisschen mehr, dann würde man das auch feststellen, das ist ein Fake.
Ja, du sprichst da wieder einen Punkt an, vielleicht auch mit der Gefahr, dass wir so ein bisschen springen, aber weil das auch so spannend ist, wo du jetzt auch von Fakes sprichst. Wir haben, glaube ich, mal in irgendeiner Folge mal auch von diesem Dunning-Krüger-Effekt gesprochen, dass man manchmal eine Sache googelt, fünf Zeilen liest und dann meint, man ist jetzt Experte, weil man hat ja was nachgelesen. Und das war vorher schon gefährlich, als, sagen wir mal, das Risiko von Fakes und, sagen wir mal, gar nicht von Menschen erzeugten Inhalten noch nicht so hoch war, weil das meiste im Internet irgendwer reingeschrieben hat. Natürlich war da auch vieles falsch und nicht die Wahrheit. Aber es besteht ja schon die Sorge, dass durch jetzt künstliche Intelligenz dann auch noch mehr Fake-Inhalte zum Beispiel sich verbreiten. Du hast jetzt diese Fotos zum Beispiel genannt, die durch so Bild-KIs erzeugt werden. Also das auf der einen Seite als Gefahr. Und vielleicht noch ein Punkt, auf den wir vielleicht noch eher zu sprechen kommen. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, wenn jetzt junge Menschen, ich sag mal Kinder und Jugendliche, die manchmal auch noch nicht so richtig verstehen, wo die Grenzen sind und wie man sich auch den Mitmenschen gegenüber gut verhält. Also viele, die heute anständige Menschen sind, haben vielleicht früher Sachen gemacht als Kinder und Jugendliche, für die man sich nicht unbedingt einen Preis verdient und waren mal vielleicht gemein zu irgendwelchen Mitschülern oder haben einen Witz auf andere Kosten gemacht. Und ich würde mir da Sorgen machen, dass eben solche KIs dazu führen, dass irgendwelche Fake-Bilder von Mitschülern gemacht werden oder von anderen Leuten im Freundeskreis, die man natürlich dann witzig meint, die für andere aber sehr, sehr verletzend vielleicht auch sein können. Hingeht heutzutage mittlerweile zu fast nahezu perfekten Stimmimitationen, dass du mit der Stimme des anderen, ohne dass er überhaupt zustimmen muss, sondern du brauchst nur ein bisschen Tonmaterial, dann irgendwie was nachmachen kannst und so. Erreichen wir damit auch ein neues Gefahrenlevel, so dieses Cybermobbings, was möglich ist, was früher vielleicht deutlich mehr Aufwand gebrauchte und irgendwelche Skills bei Photoshop und heute immer leichter wird?
Definitiv. Ja, also hier, das kann man ja gar nicht leugnen. Also auch hier ist KI ein Werkzeug. Ne? Also die KI macht das nicht selbst eigenwillig. Eine KI hat kein Bewusstsein und kein Wille, sondern es steckt immer ein Mensch dahinter, der dieses Werkzeug für diesen einen Zweck nutzt. Und ja, die Technologie wird immer einfacher in der Anwendung und kann immer krassere Sachen machen. Und klar, wenn jemand das böswillig nutzen möchte, dann würde er das tun können. Also das steht fest. Warum das, ich sag mal, jetzt noch gefährlicher ist als in der analogen Welt, ist auch, weil Menschen in der digitalen Welt anonym agieren können. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Ja, wenn Menschen sich in irgendwelchen Plattformen nicht mit Klarnamen, sondern mit einem Pseudonym anmelden können, und dann fühlen sie wie eine Freiheit, so jetzt kann ich pöbeln, wie ich will, keiner weiß, wer ich bin, aber das tun die Menschen auf der Straße nicht, genau dieselben Menschen, die tun das nicht auf der Straße, aber im Netz, es ist halt diese Anonymität ermöglicht, dass das Schlimmste aus den Menschen rauskommt, leider. Also diese Gefahr ist da. Wie gesagt, das kann man nicht leugnen. Umso wichtiger finde ich, dass man auch offen darüber spricht. Denn bei vielen, wahrscheinlich bei Kindern noch mehr als bei Erwachsenen, ist dieser digitale Raum, das wird wie getrennt gesehen von der reellen Welt. Ja, in vielen Schulen werden ja auch Handys und so verboten. Und damit signalisiert man auch, okay, So, in der Schule passiert das Leben sozusagen und hier sind wir alle da vor Ort, analog. Und wenn ihr ausgeht, könnt ihr machen, was ihr wollt, so ein bisschen. Ne? Und der digitale Raum ist sowieso was anderes und da könnt ihr machen, was ihr wollt. Da gelten keine Gesetze. Also sagt natürlich keiner so direkt, ja. Aber indem man das so krass teilt oder voneinander trennt, könnte diesen Eindruck entstehen. In meinen Augen sollte diese Trennung nicht mehr stattfinden, ne? Damit die Kinder verstehen, dass der digitale Raum eigentlich nur eine Erweiterung des Lebens ist, ja, und dass die Gesetze, die im analogen Raum gelten, gelten genauso digital. Also wenn die Kinder im Schulhof sich nicht schubsen dürfen oder nicht beleidigen dürfen und so, dann dürfen sie es auch nicht im Netz. Das werden sie aber nicht so verstehen, wenn man sagt, in der Schule sind die Handys verboten. Ne? So, wir gehen hier rein, alle Handys raus und hier lernt ihr eine gute Sozialisierung. Und da draußen macht ihr, was ihr wollt. Natürlich haben die Eltern auch eine Verantwortung. Ne? Auch ihr als Eltern haben eine Verantwortung. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, gerade bei dem Thema brauchen wir alle gemeinsam oder alle Kräfte, die verfügbar sind, um den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang im digitalen Raum beizubringen. Und das kann man nicht nur außerschulisch machen. Das muss auch in der Schule stattfinden. Zumal es auch nicht alle Eltern, die das leisten können, ja, also dass ich das leisten kann mit meinen Kindern, hat sicherlich auch mit meiner Ausbildung zu tun und dass ich das beruflich jeden Tag mache und großen Bewusstsein darüber habe, aber das sind die wenigsten Menschen. Ja.
Vielleicht anknüpfend daran, jetzt für mich als KI-Laien scheint es ja so, als wären die Menschen und das, was sie, wie sie sind, der KI gegenüber prägend dafür, wie die KI dann im Endeffekt sein wird. Also die KI lernt im Netz ja offensichtlich von uns Menschen, wie wir so sind. Das mag einem vielleicht allein schon Angst machen, aber sind dann vielleicht sogar unsere Kinder die einzigen, ist das die einzige Möglichkeit, wie wir die KI in den nächsten Jahren beeinflusst, zum Positiven beeinflussen können, wenn wir den Kindern vermitteln können, dass das ein ethisch, moralisch guter Umgang ohne Rassismus, ohne Sexismus etc., dass das der beste Lehrer für die KI sein wird, die und dann im Endeffekt vielleicht gar kein Terminator rauskommt, sondern wirklich das, was glaube ich viele hoffen, nämlich eine Hilfestellung in ganz vielen Lebenslagen für ganz viele Menschen? Oder ist das zu optimistisch und zu viele Blümchen und Herzchen?
Also optimistisch sicher und es könnte auch total realistisch sein, wenn wir uns alle dafür bemühen, das zu ermöglichen. Ja, also es ist kein unrealistisches Szenario. Du hast ja schon gesagt, KI lernt von uns und wir müssen die besser Lehrer werden. Ja, denn auch die Themen, die wir mit Diskriminierung und unbewussten Vorurteilen und sowas, die KI reproduziert, das lernt sie aus den Daten, die aus der Gesellschaft kommen. Und es gibt technische Lösungen, die dafür sorgen, dass man diese Bias in den Daten identifiziert und löscht, ja, oder neutralisiert, dass eine KI eine relativ neutrale Entscheidung trifft oder ein neutrales Verhalten hat. Dennoch interagiert sie weiter mit Menschen und lernt die Vorurteile wieder neu. Das heißt, man kommt aus dem Korrekturschleife nie raus. So. Und dennoch ist es einfacher, eine KI diskriminierungsfrei zu machen als einen Menschen. Ja? Das heißt, diese Tools, die wir entwickeln, um KI diskriminierungsfrei zu machen, damit behandeln wir ja nur die Symptome, nicht die Ursache. Die Ursache ist ja weiterhin, dass wir lernen, miteinander besser umzugehen. Ne? Und auch das müssen die Kinder im frühen Alter lernen, ja, definitiv. Und ich habe ja auch ein Kinderbuch geschrieben, meine Freundin Roxy, um KI und Robotik zu erklären, das maschinelle Lernen. Und auch dieses Thema Bias habe ich drin gehabt. Und das hat mir einen Kopf zu zerbrechen gebracht, denn Das Buch ist ja für Kinder ab 8 Jahren gedacht. Und dann, wie erklärt man 8-jährige Kinder, dass eine KI auch diskriminieren kann in einer Art und Weise, die, in der sie das verstehen, ja, und nachvollziehen können? Also, es ist wirklich gar nicht einfach. Es ist ja, ne, sogar einige Menschen leugnen es immer noch, dass es Diskriminierungen gibt. Aber das müssen Kinder genauso wie alle anderen lernen. Die KI lernt von uns die ganze Zeit und unser Verhalten, ja, zeigt eine KI, was sie tun soll. Ja? Also sie soll ja sich wie wir verhalten, im besten Fall besser, aber sie lernt ja von uns. Ja, das ist ein bisschen wie mit der Erziehung, ne, zwischen Eltern und Kindern. Also man kann den Kindern erzählen, was man will, aber wenn man etwas anderes macht, dann werden sie nur das machen, was man macht und nicht das, was man sagt.
Ja, vielleicht ist es sogar eine Chance, Kinder mit Kindern noch früher darüber zu sprechen, so wie du sagst, mit 8-Jährigen oder 10-Jährigen, was Diskriminierung ist, wo man vielleicht in einer normalen oder vor einigen Jahren gar nicht auf die Idee gekommen wäre, mit Kindern darüber zu sprechen, weil es die Berührungspunkte noch gar nicht gab. Aber wenn es vielleicht ist künstliche Intelligenz ein Anlass dafür, früher darüber zu sprechen mit Kindern. Kann ja auch sein. Ist vielleicht auch wieder optimistisch, aber.
Also ich sag mal so, Berührungspunkte gab es immer.
Ja, ja.
Denn nein, Diskriminierung ist leider immer noch da, inklusive Rassismus, auch ne, wenn viele Menschen das, wie gesagt, immer noch leugnen in Deutschland. Was die KI jetzt gebracht hat, was in meinen Augen auch wieder ein positiver Aspekt ist, ist wie so eine Art Spiegel. Ne? Also die KI hält uns einen Spiegel vor Auge, so guckt mal. So verhaltet ihr euch miteinander. So geht ihr miteinander um. Rassismus ist immer noch ein Thema in diesem Land. Deswegen bin ich auch rassistisch. So. Und wenn ihr wollt, dass ich nicht mehr rassistisch bin, dann müsst ihr euer Verhalten verändern. Viel Kritik geht in die Richtung, ja, KI sind nicht diskriminierungsfrei. Richtig. Und warum nicht? Ist die noch wichtige Frage. Warum sind die KIs nicht diskriminierungsfrei? Und wie können wir es schaffen als Gesellschaft, dass wir was Besseres der KI beibringen? Ist eigentlich die große Frage.
Ja, dann wird, wenn man dann die Kinder fragt, wer ist schlauer, wenn sie gut darüber nachgedacht haben, müssen alle sagen, also die KI auf keinen Fall, weil die ist ja dann nie schlauer als die Gesellschaft selbst, sondern leitet sich davon ja nur ab als Werkzeug, wie du gesagt hast, und wird dann nie besser sein, außer sie macht nochmal irgendwie einen anderen Entwicklungsschritt und lernt auch noch Fehler, moralische Fehler zu erkennen, aber das wird ja klingt erstmal noch nach einer zu harten Aufgabe für eine künstliche Intelligenz. Und auch dafür braucht es ja eigentlich erstmal einen Kodex, der nicht so einfach zu definieren ist. Aber ich finde den Gedanken sehr spannend, wie du das gesagt hast. Ja. Das ist auch nochmal so eine Ansichtsweise, die vielleicht auch gar nicht so viel vertreten ist, dass sowas einfach eben viel mehr auch in den täglichen Gebrauch, auch in der Erziehung und Schule noch mehr mit integriert werden soll, weil ja eben die Dinge, wo man nicht lernt, wie man richtig damit umgeht, damit macht man halt vor allem Unsinn, weil wenn man nicht weiß, was man Positives damit machen kann, dann macht man eher bescheuerte Sachen damit oder alberne Dinge. Wohingegen, wenn man, glaube ich, früh lernt, was man ja Gutes mit einer Sache anstellen kann, mit einem Werkzeug anstellen kann, desto eher ist man vielleicht dann nicht mehr so interessiert an den blöden Sachen, an den Quatschsachen, die man damit veranstalten kann, sondern weiß, die positiven Aspekte mehr zu schätzen. Und ich glaube, wir waren auch vor unserem Gespräch dem Thema gegenüber vielleicht sogar etwas negativer eingestellt und hatten oft so ein bisschen die Ansicht, ja, muss man Kinder jetzt davor schützen? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Eltern auch stellen, so als wäre das was Böses. Du hast es, glaube ich, jetzt auch sehr schön gezeigt, dass es natürlich nicht so ist, dass es was Böses ist, sondern eben etwas ist, was sich von unserem jetzigen Denken irgendwie ableitet und nicht schlimmer ist als das, was wir sowieso schon sind, als Menschen oder Gesellschaft. Das ist, finde ich, eine schöne Erkenntnis, weil ich finde, das beruhigt einen ja dann doch, weil ja man dann einfach, finde ich, nicht so viel Angst davor haben muss. Aber dennoch wollen wir es ja irgendwie doch noch besser machen.
Auf jeden Fall.
Ja, und also ne, Marie Curie sagte damals schon, nothing in life is to be feared, it's only to be understood. Also nichts im Leben ist zu fürchten, es ist nur zu verstehen. Ja. Die Sachen, die wir nicht verstehen, die geben uns Angst. Und in Deutschland noch mehr, also anders. Deswegen, wenn man ein bisschen was versteht, also mit zunehmendem Verständnis, verschwindet die Angst. Und Deswegen ein bisschen was erklären und dann kommt dann die Neugierde und dann möchte man noch mehr lernen und noch mehr lernen und dann irgendwann verschwindet diese Angst, ja. Also wie mit den Kindern, ne, wenn sie verstehen, sie können das selbst programmieren. Kinder haben sowieso keine Angst im Umgang mit neuen Sachen, weil wie gesagt, ne, sie sind grundneugierig. Eigentlich freuen sie sich über neue Sachen, weil sie etwas Neues lernen und man soll diese Freude nutzen und sie in eine positive Richtung lenken. Das ist der Punkt, dass sie nicht lernen, wie du gesagt hast, Blödsinn damit zu machen, sondern dass sie es auch im positiven Sinne lernen und verwenden. Und dafür brauchen sie eine Begleitung von Erwachsenen. Ne? Ja.
Ja, ich würde noch gern deine Meinung wissen zu einem Satz, den ich kürzlich gehört habe von einem doch auch recht prominenten KI-Experten, dem Mo Goddard, der früher bei Google war. Der war vor kurzem in einem Podcast auch über künstliche Intelligenz, hat er da gesprochen. Und ist so ein bisschen aus dem Zusammenhang genommen worden, aber es fiel der Satz, und das bringt mich eben aufs Thema Kinder und KI, wo er meinte, er sieht das eigentlich im Moment so, als wenn man keine Kinder hat, sollte man im Moment besser noch damit warten und in diese Zeit jetzt keine, seine Kinder nicht setzen und ihnen das nicht antun.
Ja,
wie
ja, das haben Menschen immer gedacht. Ich lache darüber. Hat er selbst Kinder oder nicht?
Er hat noch eine Tochter und einen Sohn hat er verloren, ja.
Okay, also ich kann so eine Aussage nicht sehr ernst nehmen. Das gab es immer. Es gab immer Kriege, es gab immer Krisen, es gab immer irgendwas. Und dann haben immer Menschen gedacht, ja, na, in so einer Welt möchte ich keine Kinder großziehen und die Welt geht unter. Und deswegen, ich glaube, die Natur sorgt trotzdem dafür, dass sie weiter überlebt, ne? Und dass es weiterhin Kinder gibt. Ich weiß nicht, wie bewusst diese Entscheidung ist, Kinder zu kriegen. Vielleicht seid ihr da eher die Experten als ich, als Kinderärzte, was ihr erlebt. Ich glaube, dass wir denken, dass wir das entscheiden, aber eigentlich tun wir es gar nicht. Ja, also das ist die Natur, die dafür sorgt und wir sind da so gerade Mütter in diesem Zusammenhang. Glaube ich, wir dienen nur der Natur. Weil dieser Kinderwunsch ist ja auch hormonell bedingt und, ne? Also es ist auch eigentlich, ja, extern besteuert, sage ich mal, ist zwar im Körper, aber ne, also.
Also du teilst die Sorge und die Angst nicht, dass wir unmittelbar vor der Katastrophe stehen.
Also ich sag mal so, wir stehen vermutlich vor einer Katastrophe, aber nicht durch KI erzeugt, sondern ne, Umwelt zum Beispiel. Die Gefahr sehe ich eher, dass das eintritt, dass die Erde nicht mehr belebbar ist, als es eine KI mal gibt, die die Weltmacht übernehmen möchte. Also ich sage mal, wir Menschen alleine sorgen dafür, dass wir uns vernichten und gar nicht unbedingt die KI. Also dazu brauchen wir keine KI, haben wir in den letzten Jahrzehnten nachgewiesen, dass es uns ganz alleine gelingt.
Ja, das ist vielleicht eine bittersweet Erkenntnis, aber es ist trotzdem wichtig, dass man denkt, im Wettlauf, was uns umbringt, ist KI noch nicht auf Platz 1. Das ist doch schon mal sehr schön.
Nein, gar nicht. Also so ist meine Meinung jedenfalls. Ja.
Nein, ich finde es gut, wenn wir das Thema hier auch ein bisschen entschärfen. Wir können das ja alles auch nur so ganz ganz oberflächlich machen. Und ich glaube, wir sind auch schon auf einem guten Weg, schon fast eine Stunde zu sprechen. Und ich merke, ich könnte wahrscheinlich mit dir noch locker noch 2 Stunden darüber sprechen und wir hätten immer noch nicht mal annähernd irgendwie so, wir sind noch nicht mal annähernd so in die Tiefe gegangen. Aber ich finde, es ist vielleicht trotzdem der Punkt, wo wir hier jetzt in dieser Folge versuchen, doch ein Ende zu finden und hoffe, dass wir vielen Eltern da draußen mit dieser Folge ja auch Ängste haben nehmen können, Berührungsängste, zunichte machen, so eher eine Berührungsempfehlung aussprechen, dass man doch mal sich mit der Thematik mehr auseinandersetzen soll. Ich finde es auch voll cool, dass du erwähnt hast, das wusste ich noch nicht, dass du ein Buch auch gemacht hast zur Aufklärung von Kindern zu Robotik und KI. Das würden wir gerne auch in unseren Shownotes nochmal verlinken für interessierte Eltern, dass sich das nochmal anschauen. Ich finde das höchst relevant, dass man da frühzeitig Kinder damit ja erstmal spielerisch mit so einem Buch in Verbindung bringt, aber auch an ja etwaige Menschen aus dem Bildungssystem fand ich den Appell auch schön. Ja, Handys verbieten in der Schule ist auch nicht der richtige Weg und macht das Ganze noch, ja, wenn Feuer immer verboten ist, dann will jeder mit Feuer spielen und so ist es, glaube ich, auch mit Handys. Und
keiner kann damit umgehen.
Und es nimmt, genau, und es nimmt den Ernst der Sache ja trotzdem auch weg, weil du ja so gesagt hast, dann trennt man irgendwie das Analoge vom Digitalen und nach der Schule, nach dem letzten Gong, kannst ja eh machen, was du willst. Das hast du schön gesagt und das, finde ich, ist eine schöne Erkenntnis, dass das auch nicht der richtige Weg ist. Also viele, viele positive Denkansätze bei diesem Thema und viele negative Gedanken sind jetzt bei mir zu der Thematik verschwunden. Das, finde ich, hast du super rübergebracht.
Oh, heute bist.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen danken wir dir vielmals, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast. Vielleicht ergibt sich in Zukunft ja auch nochmal ein Thema, wo wir ja bei dir anschließen können als Expertin, um darüber zu sprechen.
Sehr gerne. Danke euch auch für die Einladung.
Super. Da draußen allen, die ihr zugehört haben, wenn ihr die Folge spannend fandet, freuen wir uns, wenn ihr die Episode weiterleitet an andere interessierte Eltern. Hört auch mal in die besprochene Folge über Medienkompetenz rein. Ich finde, die passt thematisch sehr, sehr gut zur heutigen Episode. So als Doppelpack kann man die sich mal gut anhören, die Folgen zusammen, weil das eben Themen sind, die erzieherisch für viele Eltern in Zukunft immer wichtiger werden und wo ich finde, dass man sich genauso wie mit der sexuellen Aufklärung, die ja heutzutage immer mehr zum Glück auch Einhalt in den Haushalt, in die Erziehung, in die Aufklärung durch die Eltern findet, auch dazugehören sollten in der Zukunft. Deswegen da unbedingt mal reinhören. Wenn ihr noch weitere Themenvorschläge habt oder Feedback zu dieser Episode, meldet euch gerne bei uns über unsere Webseite oder schreibt uns eine Mail. Ja, dann wünschen wir dir, Kenza, einen schönen Tag heute noch und allen da draußen auch und hoffen, dass wir uns ja bei besserer Gesundheit bald wieder hören bei der nächsten Folge Hand, Fuß, Mund. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.